Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Salzburger Popcasts. Wieder mit mir, Robert Innerhofer, und den geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion, Bernhard Flier.
Hallo, hallo.
Clemens Panagel.
Hallo.
Und last but not least, Florian Oberhummer.
Servus.
Unser heutiges Thema ist die Pop-Szene in der Stadt Salzburg. Da werden jetzt viele aufschreien und sagen, Pop und Salzburg, ja geht denn das zusammen? Ja, natürlich, mittlerweile seit ein paar Jahrzehnten durchaus. Aber dass das vielleicht nicht immer so war, das werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Und vor allem auch die maßgeblichen Institutionen in dieser Stadt besprechen. Passend dazu hat eine ganz zentrale Institution gerade Geburtstag gefeiert, nämlich das Salzburger Rockhaus. Ist 30 Jahre alt geworden, hat das jetzt auch zelebriert. Und mit 30, muss man sagen, ist man ja im besten Popstar-Alter, nicht mehr ganz grün hinter den Ohren, aber doch noch so jung, um noch ein Teenie-Idol zu sein.
Oder schon 3 Jahre zu alt, um den Heldentod zu sterben in der Popmusik mit 27.
Eben, dann hat man diese Schwelle schon überschritten und kann sich auf ein langes, erfülltes Popleben einstellen. Ja, 30 Jahre Rockhaus. Ich würde einfach sagen, was fällt euch da spontan vielleicht dazu so ein?
Naja, mir fällt dazu spontan ein, dass ich bei dieser Geburtstagsfeier gewesen bin, bei diesen 2 Tagen, an denen dieser Geburtstag zelebriert wurde. Und das Erstaunliche dort war schon, dass 2 Bands, die, also in dem Fall einmal eine Dame, nämlich die Giovanna Vatercheck mit ihrem neuen Projekt Berglind und die Band Please Madam dort gespielt haben, vor komplett vollen Häusern und mit einer Begeisterung, die man schon bei Please Madam, also eine Band aus Salzburg, die hat schon so großes Popstar-Phänomen, also eine Haltung im Saal, bei der man nicht mehr, und auch diese Zeiten kennen wir noch, nicht mehr gemerkt hätte, dass das halt eine Band, die nur aus Salzburg kommt, ist. Mhm. Und da hat man schon gesehen, dass sozusagen die Arbeit, die das Rockhaus macht, und die ja viel weiter zurückliegt als diese 30 Jahre, wahrscheinlich recht wesentlich dafür waren, dass ich ja in den letzten Jahren mit den Umständen, dass es einfacher wurde zu produzieren, einfacher wurde eine Band zu sein, schon sehr dafür gesorgt hat, dass es sowas gibt wie eine gute Popszene in Salzburg, immer wieder mit Wellen, muss man auch sagen. Aber das war das, was mir zu 30 Jahre Rockhaus recht schnell jetzt einfällt. Diese Geburtstagsfeier, bei der 2 der Highlights-Bands aus der Stadt waren, ja.
Ja, ich glaube, man könnte es generell sagen, um eine florierende Szene zu haben, braucht es natürlich auch Institutionen, die diese Szene fördern und ihnen eine Bühne bieten. Wenn es dies nicht gibt, dann werden die jungen Leute meistens selbst erfinderisch, nur ist das Ganze dann meistens sehr mühsam und auch nicht so nachhaltig.
Vielleicht, wenn ich auf das eine Wort und dann kann der Clemens erzählen, weil der Clemens hat uns natürlich wieder ein Geschenk mitgebracht, das die alle wieder nicht sehen können, aber er mag das sehr gerne im Radio über Dinge zu sprechen, die man herzeigen muss. Das Wort Institution ist in dem Zusammenhang vielleicht ein bisschen eigenartig, weil es gibt natürlich gerade in der Pop- und Rockmusik eine Welt, die jenseits der Institutionen funktioniert. Es muss Möglichkeiten geben, auftreten zu können.
Genau.
Es muss nicht gleich eine Institution sein. Und diese Möglichkeiten sind in Salzburg halt aufgrund der Tradition dieser Stadt in allen, glaube ich, popmusikalischen Bereichen recht schwer erkämpft worden. Also vielleicht erzählst du ein bisschen was aus der Frühzeit, Clemens.
Meine früheste Erinnerung an das Rockhaus ist, dass im Jahre 1993 oder vielleicht war es noch Ende 1992 in dem Monatsmagazin, das damals von der Jugendservicestelle der Stadt Salzburg herausgegeben worden ist, eine Ausschreibung gewesen ist, man konnte abstimmen, welchen Namen dieses Haus für die Salzburger Popkultur bekommen soll. Das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass das Rockhaus eine starke Marke geworden ist, dass ich mich an die anderen Vorschläge gar nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nicht, ob es auch Pophütte oder
Haus im Berg,
Rock'n'Roll-Tempel oder sowas gegeben hätte, aber Rockhaus hat sich so stark als Marke eingeprägt, dass alles andere vergessen wurde.
Ein sehr guter Name.
Der Flo hat noch überhaupt gar nichts gesagt zu seinen Rockhaus-Erinnerungen, weil er eigentlich Mozartianer ist.
Na, mein Problem natürlich mit dem Rockhaus ist, dass ich aus dem Salzburger Innergebirg stamme und dementsprechend als 1980er Jahrgang die Frühzeit des Rockhauses natürlich nicht wirklich miterlebt habe, weil ich noch nicht mit dem Zug allein nach Salzburg fahren durfte am Abend. Aber ich kann mich erinnern, meine erste Erinnerung ist, glaube ich, Bernhard Gruber, der nordische Kombinierer, der auch eine Affinität zu E-Gitarren hat und der hat als Local Hero, als unser Local Hero aus Gastein, zum Gasteiner Tal, hat der 94 oder 95 gespielt als 12-Jähriger. Das war dann, der hat sich damals noch nicht zwischen Slash und Sulzenbacher entscheiden können, hat sich dann später für die nordische Kombination entschieden, hat aber da noch seine unglaublich virtuosen E-Gitarrenkünste in einer damaligen Formation im Rockhaus gezeigt. Ich war zwar nicht dabei, aber das war das erste Mal, dass mir überhaupt das Wort Rockhaus untergekommen ist. Und im Gegensatz zu wahrscheinlich euch allen, habe ich dann das Rockhaus erst Ende der 90er Jahre natürlich miterlebt, dann mit Beginn des Studiums.
Ja, wenn der Wolfgang Deschow von den Local Heroes spricht, sagt er gern, wir hatten schon einen Olympiasieger auf der Bühne. Das ist natürlich ein Phänomen. Aber was man vielleicht noch sagen muss, weil der Flo darauf anspielt, dass er aus dem Land in dieser Zeit noch nicht hereinkam, weil er halt auch noch nicht alt genug war, ist, es gibt ja für dieses Rockhaus eine unglaubliche Vorstufe, die ich ja auch noch nicht so in dem Maße erlebt habe, weil ich Anfang der 90er Jahre nach Salzburg kam. Aber dass das Rockhaus überhaupt werden konnte in einer Stadt, die sich schwer tat, lange Zeit mit popmusikalischen, überhaupt mit der sogenannten Alternativkultur, Festspielgesetz, das ja eigentlich untersagte, dass andere Veranstaltungen im Sommer stattfinden. Und da gab es eigentlich vor allem in den 80er Jahren zwei starke Bewegungen. Das eine war die Gründung der AG Rheinberg, also der AG-Kultur, die vielleicht weniger für die heimischen Bands, aber für das unglaublich interessante internationale Bands sehr früh hier waren. Und viel wichtiger, und da kennt sich der Clemens relativ gut aus und hat uns eben da, wie ich vorher schon angesprochen habe, ein geiles Geschenk bekommen, war die ganze Bewegung rund um das Rockhaus, die ja schon in den 80ern begann mit Benefizgeschichten und so. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen, Clemens.
Ich würde es lieber Mitbringsel nennen, weil selbstverständlich nehme ich es nachher wieder mit nach Hause.
Ich brauche es nicht, ich habe es eh.
Ich habe mitgebracht aus meiner Plattenkiste eine Vinylplatte aus dem Jahr 1988. Ich darf sie kurz beschreiben. Sie ist in Purple gehalten. Es ist ein gelber Pfeil, der optimistisch steil nach oben zeigt und drüber steht Salzburger. Das war also ein Sampler mit Bands der Salzburger Musikszene wie der Groove Corporation, Love Child, Artworks, Aston for Summer, später The Seesaw. Und als quasi krönender Abschluss ein Gemeinschaftsstück, das heißt, weil wir Salzburger sind, mit einem prominenten Chor, dem Sepp Forcher oder auch SN-Sportjournalist Michael Smekal angehörten. Die Strophen sangen Herbert Fuchs, Karl Merkatz und Kurt Weinzierl. Und aus dem Song geht vielleicht auch ganz gut dieses Spannungsverhältnis zwischen der Popkultur und der alles dominierenden Klassik hervor. Es gibt einen Vers, der heißt, der Mozart und der Tobi Reiser spüren im Himmel Synthesizer und heimlich greift der Herbert von K. des Nachts um zwei zur E-Gitarre. Also das spielt wunderbar. Natürlich darauf an, dass es die Popkultur, die Subkultur, vielleicht jede Kultur außer der Klassik lange Zeit in der Stadt sehr schwer hatte. Und ich stelle mir jetzt gerade die innere Zerrissenheit unseres Kollegen Florian Oberhummer vor, der einerseits großer Klassiker ist, aber gleichzeitig auch ein großer Popversteher ist.
Ja, damals war ich natürlich eher noch als Jugendlicher dem Rock zugewandt. Also das Rockhaus wäre schon meine Institution gewesen. Ich habe da an die Stadt Salzburg in den 90er Jahren eher die Erinnerung, weil das durfte man, weil es war ja untertags, dass man die Rockaffineren oder Popaffineren unter uns Gasteinern oder Pongauern auch dann einmal im Monat am Samstag nach Salzburg mit dem Zug gefahren ist und ins Bootleg gegangen ist. Das ist ja auch so eine große Institution, die wahrscheinlich heutzutage jüngere Semester gar nichts mehr sagt irgendwie. Da hat man dann raufgehen müssen, den halben Festungsberg, und da war dann so ein Plattengeschäft namens Bootleg, und ich bin mir nicht sicher, ob das schon parallel zum Musikladen gelaufen ist, aber das war damals so Mitte der 90er Jahre eigentlich so die Quelle für alles, was eben nicht beim Video Meier, Libro, Rotauer oder sonst irgendwo an Kommerzware irgendwie zu erhalten war im Innergebirge. Da hat man dann für die ganzen Indie-Rock- und Alternative-Bands dieser Zeit hat man dann einfach ins Bootleg fahren müssen, damit man ein bisschen die abseitigere Ware bekommt. Und das ist eigentlich wahrscheinlich dann trotzdem auch noch sozusagen ein Teil dieser Gründerzeit, dass man da einfach einen Plattenladen gehabt hat. Die jüngeren Semester werden sagen, was, kein Spotify, kein Apple Music. Nein, es war ein Plattenladen und dort hat man auch dann als Gasteiner oder als Bongauer dann sozusagen die Platten bekommen, die man dann die nächsten 3-4 Wochen rauf und runter gespielt hat.
Hören ist ein sehr gutes Stichwort, weil da sozusagen gibt es ja jetzt auch eine unsichtbare Trennlinie zwischen Bernhard und mir und euch zwei. Während wir immer nur als Zuhörer in die ganzen Salzburger Clubs gegangen sind, wart ja ihr auch auf den Bühnen unterwegs. Von Rockhaus, ja, vielleicht auch Jesse Tonage. Hobby.
Genau, es hat eine Zeit gegeben, also so wie der Flo auch, bin ich auch aus dem Innergebirg und bin auch dann in die Stadt gezogen mit Anfang 20, nachdem die Pionierarbeit bereits geleistet war. Und dann haben wir uns dort sozusagen ein bisschen ins gemachte Nest setzen können. Also in den Nullerjahren war ich mit meiner damaligen Rockband viele Jahre lang eingemietet im Rockhaus zum Proben. Genau war das von 2004 bis 2012. Wir waren da wöchentlich im Proberaum und das, wenn man da gewohnt war, zuvor in diversen Kellern von Privathäusern zu proben, war das natürlich eine neue Dimension, die sich da eröffnet hat. Und wenn ich kurz die Szenerie vielleicht beschreiben darf, man geht da beim Rockhaus ja einem Seiteneingang rein, ein paar Stiegen rauf und dann ist da eine schwere Eisentür. Die muss man erst mal aufbringen und dann öffnet sich dahinter ein steiler Stiegenaufgang. Durch eine Glastür oben kommt man dann sozusagen in die heiligen Proberäume, wo sie, wie gesagt, eine eigene Welt aufgetan hat. Und Proben im wahrsten Sinn des Wortes, das ist da sozusagen der Space, der Raum gewesen, um sich auszuprobieren. Und das haben wir da leidenschaftlich gemacht, viele Jahre hindurch. Ich glaube, wir haben ungefähr in der Zeit unseres Bestehens, bevor wir uns dann aufgelöst haben, weil die anderen Bandmitglieder nicht mehr mit den Allüren des Sängers umgehen konnten. Wir haben ungefähr 50 Gigs gespielt in diesen Jahren und ich glaube 10-mal so viel Proben gehabt. Und der Großteil davor im Rockhaus. Und also ausprobieren, so laut sein, wie nur geht, nicht Rücksicht nehmen zu müssen, mit den Feiern haben wir uns eh ein bisschen zurückgehalten, aber ein Bier ist natürlich auch immer getrunken worden und man ist sozusagen eine Zeit lang wirklich, es ist abgedroschen, der Spruch, wie ein zweites Wohnzimmer, aber das war wirklich so. Das Schöne ist auch, man probiert sich aus, wie gesagt, und jeder versucht dann natürlich auch die Schiene mit den Local Heroes also dort mal zu landen. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben, glaube ich, 3-mal gespielt bei den Local Heroes, zuletzt 2010. Und was mir halt auch in Erinnerung geblieben ist, war der große Support im Rockhaus selbst. Ich glaube, der Wolfgang Deschow hat sich jede Band, die bei Local Heroes gespielt hat, jemals zumindest kurz mal angeschaut. Und er hat, glaube ich, auch jeder Band immer ein ehrliches Feedback gegeben, das immer konstruktiv war, aber durchaus auch nicht den Finger in Wunden gelegt hat, aber er hat manche Sachen aufgezeigt, die vielleicht noch ausbaufähig wären. Und das war eigentlich aber sehr, man ist ernst genommen worden und hat sich aber gleichzeitig schon auch beweisen müssen. So ist ja normal, ist ja gut so. Und also Unterstützung war da immer da. Und ich will die Zeit nicht missen. Es ist mittlerweile mir leider nicht mehr möglich, so ein Leben zu führen. Mit 3 Clubbesuche unter der Woche, beziehungsweise leider, es passt schon so, ist zur Zeit. Aber damals war das sehr klasse und wie gesagt, das Rockhaus macht das natürlich heute immer noch so. Damals war ich mittendrin statt nur dabei, jetzt sind andere mittendrin. Aber ganz essentiell einfach für die Entwicklung von Bands ist die Förderung vom Rockhaus. Natürlich gibt es da auch noch andere Häuser in der Stadt, die auch wichtige Aufgaben übernehmen, die wir dann sicher auch noch erwähnen werden.
Wir wollen jetzt natürlich wissen, was war das ehrlichste Feedback, das du jemals von Wolfgang Deschow bekommen hast?
Was war das ehrliche Feedback? Naja, wir haben zum Beispiel in Schwadau auf dem Extraordinary Sampler zu landen und da hat er einfach gesagt, ja, die Aufnahmen sind einfach noch nicht vielleicht ausgefeilt genug, die Qualität der Aufnahme. Song war vielleicht eh nicht so schlecht, aber ja, es war vielleicht noch nicht so die feine Abmischung und die feine Aufnahmequalität, wie sie es vielleicht hätten haben wollen. Und ganz ehrlich, an die Aussagen noch Gigs kann ich mir jetzt nicht mehr so erinnern, aber vielleicht war es so ein bisschen, man könnte es noch mehr akzentuieren an der einen oder anderen Stelle. Und was ich natürlich dann kopfschüttelnd abgelehnt habe und gesagt habe, das ist ein Wahnsinn, das stimmt nicht. Und im Nachhinein mir dann gedacht habe, ja, wahrscheinlich hat er doch ein bisschen recht.
Warst du eigentlich einmal auf dem Extraordinary Sampler vor mit deiner Band?
Nein, weil wir ja keine Vokalmusik gespielt haben und dementsprechend sind wir da mit meiner Band. Also zuerst mal müsste man natürlich auch die Band vom Robi noch schon einmal den Namen nennen, weil die war damals schon ein Begriff in der Szene, also die hat man schon kennt. Also ja. Robi.
Wir haben ja Rotz war der Name, Rotz. Ich bin eh sehr rotzig gerade, also es passt so auch ganz gut.
Rotz Stewart mit Gefühl, oder?
Genau. Grandioser, nebenbei bemerkt, grandioser Bandname. Ja,
danke, Bernhard. Wir waren immer ambivalent damit.
Es hat so viele interessante Bandnamen gegeben in der Stadt. Nee, ganz nebenbei, bevor wir jetzt dann zu Kosmotron kommen, aber Flo's Band. Aber zum Beispiel erinnert ich mich an eine Band, die hat den Namen Hippei gehabt. Die waren aus dem Flachgau. Die sind in der Stadt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel die gemacht haben. Und mir hat das so taugt, Hiebei, weil Hiebei so ein tolles Wort ist, das man überhaupt nicht erklären kann, was Hiebei heißt. Also der Flo sitzt jetzt Hiebei beim Tisch und wird uns jetzt von Kosmodrone erzählen, wahrscheinlich ein bisschen was von seiner Band.
Ja, gar nicht so. Ich würde jetzt sogar das eher vom Robi aufnehmen, weil Kosmodron geht ja dann in eine andere Institution, die auch sehr wichtig ist, nämlich das Jazzit über. Über die können wir natürlich dann gerne noch ein bisschen reden, aber was der Robi zu Recht angesprochen hat, waren diese Extraordinary Sampler, die nämlich für eine Generation von Bands wahrscheinlich genauso wichtig waren in den Nullerjahren dann wie in den 90er Jahren diese Local Heroes Konzerte, wo wirklich jeder versucht hat, der irgendwie in dem Bereich tätig war, dass er zu diesen Local Heroes
Konzerten. Ja, ist eigentlich immer parallel gelaufen.
Aber diese Extraordinary Sampler, das waren schon so der Ritterschlager ein bisschen für die Bands und also ich würde sagen, ich würde 90% der Salzburger Bands wahrscheinlich nicht kennen, wenn ich nicht einmal im Jahr diesen Extraordinary Sampler gekriegt hätte, weil du hast dann schon so ein bisschen einen Überblick gehabt, was geht jetzt gerade so in der Stadt ab. Natürlich alles immer streng subjektiv und manche Bands sind halt nicht drauf gewesen, manche Bands sind dann überraschenderweise dann doch noch wieder mal drauf gewesen. Also
man muss dazu sagen, Flo, weil du jetzt den Namen ein paar Mal gesagt hast, das Rockhaus hat das immer zusammengestellt, das haben wir noch nicht erwähnt, diese Extraordinary Sampler. Die sind eigentlich immer so Anfang des Jahres, bei der Jahrespressekonferenz wurden die immer präsentiert, zusammengestellt, hauptsächlich ja wirklich von Wolfgang Deschow, der sich tatsächlich um diese Local Heroes so stark kümmert, sind aber ja auch ein Erbe sozusagen, ein Erbe aus den 80ern von den Salzrock-Samplern, die es dort damals schon gegeben hat, die auf dem Weg zum Rockhaus hin auch schon, und das auch der Sampler, den der Clemens natürlich erwähnt hat.
Ich glaube, es gibt sogar eine relativ zahlreiche Jury, die da bestimmt und Punkte vergibt, um da keine Unstimmigkeiten
aufkommen zu lassen. Genau, mehrere Leute waren da immer mit dabei und hat es Dutzende Einsendungen gegeben und ja. Kurzer Einwurf noch von mir, noch etwas, was die Leute nicht sehen können. Ich trage das aktuelle Extraordinary Leiball, das mir natürlich Clemens Panagel organisiert hat.
Ja, auf dem für Rockstars, die keine Ahnung von irgendwas haben, draufsteht, wie man mit dem Leiball umgehen muss. Machine wash cold, don't bleach, don't crumble dry. Also die Anweisungen, die eigentlich sonst jeder im Haushalt beherrscht, die aber Rockstars nicht beherrschen müssen, stehen da extra drauf, damit man weiß, damit man das Leiball länger verwenden kann.
Na eben, bei mir ist es jetzt ja schon so ein bisschen her, dass es so diese richtige Rockphase war. Nicht? Jetzt bin ich eher. Das ist gut für mich als Erinnerung. Nicht? So weiß ich gleich wieder, wie man sie richtig verhalten muss.
Spannend.
Bitte, Clemens.
Spannend an den Extraordinary Samplern finde ich auch wieder einmal, dass man daran auch die ganze Entwicklung der Musikbranche der letzten Jahrzehnte irgendwie ablesen kann. 1993, als das Rockhaus gegründet wurde oder eröffnet hat, war die CD in voller Blüte. Mittlerweile gibt es die Songs zum Download Und als Stick und als Gutzi.
Zwischendurch gab sie es als Kassette mal, als
Kassette, Gag. Oder genau, ja, dann zum Jubiläum auch wieder mal als Vinyl, ja, weil Vinyl ja wieder einen schönen Boom erlebt hat. Also es sind auch, abgesehen von den Bands, die drauf sind, Zeitdokumente natürlich.
Es ist ja tatsächlich so, dass man, weil wir von Szenen und von Szene so reden, das ist ja das kann man ja relativ gut nachvollziehen, wie sie auch die Einfachheit, wie sie so Szenen entwickeln, wie sie kommen und gehen, verändert hat. Weil Salzburg, und der Clemens hat das vorher schon gesagt, mit dem Titel, war ja für österreichische Pop, grundsätzlich für österreichische Feinde immer so far out für Pop, im Gegensatz zu anderen Städten. Graz, Linz haben schon sehr früh Bands auch, die österreichweite Relevanz gehabt haben. Dann wird dieser Blick auf Salzburg, der immer so mit diesem, die schöne Stadt und es regnet immer, so dieses Klischee, und gleichzeitig ist ein bisschen ein Minderwertigkeitsgefühl in der Stadt selbst. Das hat natürlich, war natürlich schwieriger in Zeiten, in denen man nicht Internet gehabt hat, in denen man nicht selbst in die Welt hinaustreten konnte. Das ist natürlich jetzt alles viel einfacher für die sogenannte Szene oder für Bands. Mir ist untergekommen bei der Recherche immer ein Artikel aus dem Skook-Magazin von 1995, das ist die Zeit, dass der CISO, Stuzi mit seiner Band, in FM4 wirklich in der FM4-Hitparade gelandet. Ich glaube, als erster Salzburger, der so in diesen Bereich mal vortragen, gut, FM4 gab es. Und dieses Cook-Artikel hatte den Titel Salzburg and How to Leave It. Und da wurde von Didi Neidhardt dazu mal, also einem wirklich guten Kenner dieser Szene, über 4 oder 5 Bands geschrieben. Baun war dabei, also ein großer Rocker, eben der CISO, Stuzi und PH Value. Und die zum Beispiel in dieser Zeit einen Plattenvertrag bei Sony bekommen haben, du musstest ganz simpel lange Zeit wirklich aus dieser Stadt weg, um was zu werden, unter Anführungszeichen. Auch wenn es schon das Rockhaus gab und diese Dinge, das musst du jetzt nicht mehr unbedingt, weil die Vertriebsmöglichkeiten viel einfacher sind und man nicht mehr auf diese Szene so angewiesen ist, ja? Auf diese Plattenindustrie-Szene.
Und im Laufe der Jahrzehnte hat sich mittlerweile, muss man sagen, in Salzburg eigentlich in jeder Pop-Sparte, wenn es zu wüst, eine Szene herausgebildet. Mhm. Ich glaube, sehr stark vertreten war immer schon die Heavy-Abteilung, ja. Natürlich die Indie-Abteilung, dazwischen irgendwo ist Alternative angesiedelt und auch sogar im Hip-Hop, im Rap hat sich Salzburg mittlerweile ja einen Namen gemacht. Und grundsätzlich ist es auch ganz spannend, wenn sich Bands dann einfach auch, wenn eine Szene floriert ein bisschen, dann fangen sie Bands natürlich gegenseitig befruchten an, Freundeskreise überschneiden sie. Da ist dann einfach ein automatischer Austausch möglich und so passiert es dann schon einmal, dass eine neue Band entsteht aus 2 anderen Bands. Und das passiert vor 20 Jahren, das passiert heute. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, dass die Szene lebendig ist. Was ich nur kurz einwerfen will, was mir ganz wichtig ist, es soll bitte niemand, also was wir da sagen, ist natürlich auch sehr subjektiv. Und
ausschließlich subjektiv.
Und genau, und wir, wenn wir jetzt da kein Name-Dropping machen oder wichtige Sachen vielleicht nicht erwähnen, die uns jetzt gerade nicht einfallen, dann soll uns bitte niemand böse sein. Es ist sehr subjektiv kann also uns bitte böse sein, aber jeder weiß eh selber, was er gemacht hat, hoffentlich.
Das ist, du hast in deiner Aufzählung Genre eigentlich jetzt vergessen, nämlich die Elektronik.
Natürlich.
Der Elektronikbereich, weil der Flo ja da sitzt, das wäre der in dem Bereich sich ganz sehr gut auskennt. Und ich dann, jetzt, er muss dann auch von seiner Band,
der Jazz.
Dann endlich Jazz. Von seiner Band, Jazz natürlich, geben sie auch. Wobei man bei der Elektronik zum Beispiel dazu sagen muss, da hat tatsächlich eine ganz andere Institution dafür gesorgt, dass in Salzburg ein bisschen eine gute Szene gibt. Das ist die FH im Puch. Weil es gibt diesen seit vielen Jahren diesen Elektroniklandwettbewerb. Ich war einige Jahre in der Jury und die Einreichungen, die da kamen, sehr große, hochkarätige Einreichungen, die sind zu 2 Drittel von Absolventen, von Leuten, die da draußen, da möchte ich schon einen Namen zumindest nennen, den Gianni Stiletto, der da draußen Lehrer war und über Jahre diese Szene mitgeprägt hat, also wirklich eine ganz wichtige Figur. Und die tauchen jetzt an Dorian Gray zum Beispiel, der wirklich vorher gesagt, glaube ich, das Popfest kuratierte Wort ist, saß dort. Das sind jetzt keine direkten Salzburger, haben aber diesen Salzburg-Bezug durch diese FH. Da gibt es einige, die in dieser Szene wirklich sehr, sehr gut waren.
Und auch historisch interessant immer wieder der Link zwischen Musik und Uni, weil auch die Salzburger Popszene ist eigentlich entstanden nachdem sich 1962 die Uni in Salzburg neu gegründet hat und erstmals wieder eine studentische Community sozusagen in der Stadt war. Das war so der Ausschlagpunkt, das ausschlaggebende Moment für die erste Beat- und Popwelle.
Und dann natürlich die Ankunft der Beatles als Urknall irgendwie am Salzburger Flugplatz wahrscheinlich.
Es gibt ja eine Geschichte, über die ich mich immer wieder freue, wenn ich sie höre, die so den Anfängergeist in den 60er Jahren in Salzburg zeigt. Einer der jungen Salzburger Musiker kam damals von einem London-Aufenthalt zurück und war so begeistert von einer Band, die er dort gehört hat, hat aber gesagt, die werden sowieso nie berühmt, jetzt können wir den Namen klauen. Jetzt gab es ganz kurz in Salzburg eine Band, die hieß The Rolling Stones.
Ja.
Stimmt wirklich.
Unglaublich.
Ja, und was schon auch eine wichtige Institution war, weil man eben sagt, man hat da im Rockhaus natürlich alle Sparten, das ist Rockmusik natürlich gehabt, aber man hat natürlich auch, was so gerade in meiner Studentenzeit so ab 99 ganz eine wichtige Institution war die alte AGE, wie man heute sagen muss, also weil sich da ganz viele Genres natürlich auch getroffen und überschnitten haben. Du hast da Drum and Bass, Techno, House, Nächte gehabt und du hast aber gleichzeitig durch das Jazz im Theater, was der Vorgänger vom Jazzit eben war, hast du in der AGE auch eigentlich Weltstars des Jazz gehört. Also da habe ich einige große Jazzer zum ersten Mal gehört und du hast aber auch zum Beispiel Vertreter der berühmten Hamburger Schule gehört, also die man jetzt vielleicht auch gar nicht so damals im Rockhaus gehört hat. Die haben dann in der AGE gespielt. Ich weiß nicht, ob es die Sterne oder Blumfeld waren, die da zum ersten Mal gehört haben.
Beide
wahrscheinlich damals jetzt spät 90. Und Tokotronic. Also eigentlich hat man da die komplette Hamburger Schule. Das war natürlich ganz interessant, weil eben da schon auch eine zweite Tür geöffnet wurde, auch für ganz andere Klänge in Salzburg.
Die AGE ist natürlich genauso wichtig für die Förderung von der Szene, muss man sagen. Und das Jazzit ist genauso wichtig für die Förderung von der Szene.
Auch die Szene selbst, ehemals Szene der Jugend. Nicht?
So, genau. Jetzt sind wir eh schon freundlich zu alle gewesen.
Wenn wir schon dabei sind, Entschuldigung Bernhard, dass ich da jetzt ins Wort falle, weil sonst vergiss ich das, nur das ist mir nämlich auch wichtig zu erwähnen. Wir reden jetzt und über die größeren Institutionen. Nicht unerwähnt soll auch sein, dass es natürlich auch viele kleine Spielstätten gibt, die auch Probemöglichkeiten bieten. Da das, was auch ganz zentral ist für die Jugendszene in einer Stadt, das sind eben die diverse Jugendzentren. Das ist auch zum Beispiel das Markkulturzentrum, das früher in Eigen war, jetzt mittlerweile in Saam, das auch ums Überleben kämpfen musste. Auch die organisieren jedes Monat Konzerte, Ausstellungen und bieten Möglichkeiten, um sich dort auszuprobieren. Also auch natürlich so ein bisschen eine Sub-Szene gibt es auch. Das Café Denkmal fällt mir ein, das gibt es jetzt nicht mehr. Das war von den jungen Leuten selbst betrieben, gegenüber vom Künstlerhaus gelegen. Das hat ein bisschen ein Open-Stage-Prinzip gehabt. Da haben wir auch gern oft Indie-Bands kurz spontan einen Gig eingelegt, wenn sie auf Durchreise gewesen sind. Und das ist dann, glaube ich, so eine gute Gemengelage, wenn mehrere Institutionen, wo die Schwelle vielleicht noch kleiner ist, in einer Stadt sind, um da eine Szene entstehen.
Ja, aber die Struktur ist ja, mein Jugendzentrum war immer die Disco und das Wirtshaus, um es mal so zu sagen. Diese Szene halte ich ja eigentlich für bedeutender als die Erfindung dann der Institutionen am Anfang, weil das ist schon wichtig, dass es die Institutionen gibt. Aber wenn ich zum Beispiel an die Gespräche mit dem Flo denke über den Cave Club, ja, der mitnichten eine Institution war, sondern einfach ein Nachtclub und manchmal Frühmorgenclub sozusagen, der wirklich, ich glaube, du kannst es bestätigen, der tatsächlich, oder überhaupt diese elektronische Szene, das ist tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil, nicht nur fürs Vergnügen, sondern auch für das war, dass man dort sie ausprobieren konnte. DJs waren da und so.
Das Denkmal ist also ähnlich, nur ist dieser als Raum ganz anders gewesen. Nicht das Käfer.
Nein, meine ich,
weil Nachtclub im Berg und das Denkmal ein kleiner Schlurf, aber eben auch, um sich auszuprobieren.
Ja. Aber das Cave war natürlich, da sind schon die damaligen Wälzer und jetzigen Legenden, das Techno Marusha, Westbam, Umek, Eric Fischer, so die, wo man sagt, die füllen jetzt irgendwo in Mannheim und Dortmund die Westfalenhalle und sonstige Sachen.
Oder treten bei den Osterfestspielen
auf. Ja, treten sogar in der Hochkultur bei den Osterfestspielen auf. Und waren damals sozusagen noch als Geheimtipps irgendwie für die Freunde der elektronischen Musik ganz wichtig. Das Cave hat ja immer so ein bisschen war immer so ein Grenzgänger natürlich, weil die Musik damals noch ein bisschen belächelt worden ist in den 90er Jahren von den etablierten Musikkennern und aber jetzt natürlich 30 Jahre später auch schon, glaube ich, Weltkulturerbe Techno ist doch irgendwann einmal jetzt dann in den letzten Monaten mal durch die Medien gegeistert. Also die hat auch ihren Platz gefunden, genau wie es die anderen Genres schon vielleicht ein, zwei Jahrzehnte zuvor. Und es hat aber, muss man dazu sagen, in Salzburg, da in dem elektronischen Bereich auch eine wirklich, wirklich aktive Szene gegeben. Es hat auch das Loft gegeben, weil immer das Cave, das war schon der harte Techno und in den 90er Jahren war harter Techno nichts, was man sich dann noch wirklich irgendwie zu Hause aufgelegt hat, sondern es war wirklich harter Techno, das war Funktionsmusik zum Tanzen mit 140, 150 BPM und im Loft, das es damals gegeben hat, das war im Klausentor beheimatet, zwei, drei Jahre, da haben dann sozusagen die ein bisschen eleganteren elektronischen Musik-Acts, Gruder und Dorfmeister und Vienna Scientists aufgelegt. Und das waren aber Sachen, also es waren Institutionen, wo auch aus Bayern die Besucher herkamen. Also da war Salzburg mal kurze Zeit auch im elektronischen Bereich wirklich vorn dabei. Und es gibt immer noch Ableger wie eben die Frikadelle, den Heizkeller, wo die damaligen elektronischen Typen, sozusagen elektronischen Musikproduzenten vom Loft immer noch tätig sind, aber in einem ganz kleinen, ausgewählten Kreis.
Ja, das ist interessant, Flo, weil du ja vorher schon die AG erwähnt hast, war diese Drum and Bass, Gruder und Dorfmeister zu Zeiten, wo die halt gerade am Großwerden waren. Es war ja noch etwas früher, war die AG ja deswegen essentiell, weil sie dort unter der Leitung von Wilfried Steiner einstmals, hat die Reihe geheißen, tatsächlich Bands gekümmert hat, die dort zumeist das Maß aller Dinge im Untergrund waren für das, was später sowas wie Grunge wurde, wie Alternative Rock gewesen ist. Die haben eine Reihe gehabt, die war sagenhaft. Ich war da zumeist noch gar nicht in Salzburg. Wir sind aus Oberösterreich manchmal, haben uns daher fahren lassen, teilweise noch ohne Führerschein für Konzerte, die und damit auch ein Beitrag zu dem, was für die Stadt dann plötzlich hörbar war, drei CD-Serie aus diesen Live-Konzerten gemacht haben, wo der Rolling Stone eine Riesengeschichte über diese drei CDs gemacht hat, also wo sozusagen Salzburg dann wahrgenommen wurde, war als Ort, der im Gegensatz zu vielen anderen Plätzen in Österreich sich tatsächlich um diese Underground, ein bisschen Underground war es, das war ja schon ein bisschen populärer, aber viel Underground-Musik in den späten 80er Jahren war das, genau in der Zeit, wie eben Rockhaus entstand, da hat es schon sehr, also ich stelle mir das schon sehr, eine sehr interessante Szene in dem Bereich vor, weil ich kenne das aus den Anfangszeiten, als ich dorthin ging, um über manche Sachen zu schreiben, nur man traf immer wieder auch die gleichen Leute, das hat einige Zeit gedauert, bis zumindest aus meiner Empfindung, wie ab den frühen 90ern, dieser Kreis der Besucher in diesen Bereichen sich auch ein bisschen erweitert hat. Also es war ja mitnichten so, dass hier der Salzrock stattfand in der Szene und die ganze Stadt gesagt hat, we will rock you, ja, ganz im Gegenteil. Also es hat schon starke Widerstände gegeben, die gesagt haben, we will, ich weiß nicht, wie kann man es mit der klassischen Musik sagen, we will niederstreich you instead of we will rock you, ja. Also dieses
Streichkonzert.
Und das ist, wenn du das vorher schon erwähnt hast mit dem Sample, ich finde, diese Dinge waren für das Werden der gesamten popkulturellen Szene, schließe ich Elektronik und alles ein, die waren schon sehr essentiell. Also dieser Einfluss der 80er Jahre, weiß nicht, inwieweit dort Jazz schon eine Rolle gespielt hat. Ich glaube schon, dass Andi Neumeier fürs Jazz dort zum Beispiel gearbeitet hat. Und Jazz in dieser Stadt sowieso aufgrund der Besatzungszeit und amerikanischer Besatzungszeit hat diese Musik ja sowieso immer eine große Rolle gespielt. Also wie die Amerikaner da waren, hat es riesige Konzerte gegeben, wenn ich mich recht erinnere, wenn ich mich an die Erzählungen recht erinnere, die davon im Festspielhaus und überall. Also die
es gab vor allem eine Vielzahl von kleinen GI-Clubs, unter anderem unter Marionettentheater an verschiedensten Orten. Das ist wieder eine ganz eigene Geschichte, weil diese Jazz-Szene mit dem Abzug sozusagen der Amerikaner dann wieder ein bisschen ins Lokale abgeflaut ist, auch wenn Leute wie Udo Jürgens zum Beispiel in Salzburg als Jazz- oder Bar-Musiker ihre Anfänge gehabt haben. Der Jazz hat dann einen wichtigen Ort natürlich mit dem Mexikanokeller in der Getreidegasse gehabt, mit Adi Jüstl, und dann sozusagen am anderen Ende der Avantgarde-Skala mit der Initiative Jazz im Theater, die Walter Struger gegründet hat und die Andreas Neumeier dann zu dem gemacht hat, was sie heute ist.
Ganz wunderbar sind da immer die Dienstagabend-Jam-Sessions im Jazz City, gibt es immer noch, denke ich mal, oder? Dort war ja Dauergast damals. Ja, das war einfach cool, weil sie da die ganzen angehenden Profimusiker ausprobiert haben und eben, wo läuft schon Live-Musik an einem Dienstagabend so regelmäßig, da hat man immer gewusst, da ist man
und
richtig.
Auch ein Salzburger Phänomen, denn eine Sache, an der die Szene gerade im Jazz ja massiv leidet, es gibt ja in Salzburg zum Beispiel am Mozarteum keine Möglichkeit, Jazz zu studieren. Das heißt, jeder, der Jazzmusiker werden will, muss spätestens nach dem Stadion als angehender Profi, wie du jetzt gesagt hast, die Stadt verlassen. Trotzdem ist das hier so ein Hotspot, der wirklich seit vielen Jahren verlässlich brodelt, sozusagen, jede Woche. Also das heißt, der das auch am Köcheln hält, obwohl eigentlich im Gegensatz zu Wien, Graz oder auch Linz jetzt keine große Studierendenszene regelmäßig hier ist.
Das ist sicher immer ein Problem in Salzburg gewesen, was die Musik betrifft. Die Musik läuft auf die Musikausbildung dieser Stadt, ist eine klassische, die zunehmend von auch nicht mehr hier von hier kommenden, sondern natürlich ist das Mozarteum eine weltberühmte Einrichtung, in der Menschen aus der ganzen Welt studieren. Und die wenigsten können, das stimmt ja wahrscheinlich auch für die klassische Musik, können wegen der Kleinheit dieser Stadt eigentlich hier bleiben. Es gibt in dieser Stadt nette Möglichkeiten, ich will jetzt nicht sagen wie in Los Angeles und New York, das ist übertrieben, aber auch nicht einmal die Möglichkeiten wie in Wien, sich als Musiker ein bisschen durchzuschlagen und mehrere Möglichkeiten haben. Also der Weg weg ist eigentlich nach wie vor, weil wir vorher von dem gesprochen haben, How to Leave Salzburg. Also mit Salzburg alleine wird man nicht das Auskommen finden, wenn man als Musiker durchkommen möchte.
Und schwingt vielleicht auch ein bisschen im Titel des Song Contest Beitrags mit, den der Salzburger Walter Müller 1984, glaube ich, gedichtet hat. Der hieß wie, Bernhard?
Einfach weg, 1984, gesungen von Anita. Platzierung Mittelfeld, war nicht so schlecht. Aber es ist immer ein interessantes Phänomen, dass die Stadt klein genug oder zu klein ist, dass eigentlich in manchen Dingen alle wieder ein bisschen zusammentun. Und zusammen Walter Müller, der den Text da geschrieben hat, also... Es und bitte der einzige Song Contest Beitrag, der nicht letzter wurde, der mit Salzburg in Bezug steht.
Es stimmt ganz bestimmt, was ihr gesagt habt. Die Stadt ist dann zu klein, um dauerhaft hier überleben zu können. Und generell ist es sehr schwierig, von der Musik leben zu können. Da haben wir eingeworfen. Es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die eigentlich schon semi-professionell oder professionell agieren und trotzdem noch einen anderen Brotjob daneben brauchen. Nur mal am Rande. Ich würde trotzdem nur sagen, auch wenn es halt schwierig ist und die Stadt sehr klein ist, ich glaube, in Salzburg gibt es trotzdem im Vergleich zu ähnlich großen Städten unglaublich viele, eine große Veranstaltungsdichte und auch eine große, mittlerweile auch eine große Dichte, unter Anführungszeichen, nehmen an Clubs und so weiter. Das übersieht man vielleicht nur gerne, wenn man immer da ist.
Oder ist er drückt dann, wenn man hier
stimmt,
da ist.
Es kann nämlich, was nämlich auch passieren kann, durchaus in, wenn man jetzt vermeintlich in einer Millionenstadt wechselt und glaubt, die Szene muss viel größer sein und man tut sich dann leichter. Es ist oft gerade das dann schwierig, weil irgendwo Anschluss zu finden oder jemanden Gleichgesinnten zu finden, das findet man nicht hinter jeder Straßenecke. Die natürlich gewachsenen Beziehungen, und das ist bei Bands ganz entscheidend, sind einfach die besten. Deshalb sind auch die großen Bands und so aus Freundschaften in der Jugend heraus entstanden und nicht, weil irgendjemand einen Aufruf für Casting geschalten hat. Das kann natürlich auch ab und zu dann zusätzlich noch jemanden zu einer Band bringen, aber es ist meistens nicht das, die eigentliche Geburtsstunde. Jetzt schweife ich ab. Was ich einfach damit sagen will, ist, in großen Städten gibt es oft viel mehr Möglichkeiten und trotzdem ist es auch nicht viel einfacher, sich dort durchzusetzen und eben vielleicht sozusagen die Kleingliedrigkeit kann auch Vorteile haben.
Ich würde sogar sagen, im Gegenteil, in großen Musikstädten in Großbritannien oder in Irland ist es ja durchaus auch üblich, dass Bands bezahlen müssen, dass sie in einem namhaften Club spielen dürfen. So wie beim Blues Brothers Film, wo dann am Schluss nur eine Rechnung übrig bleibt. Umgekehrt finde ich immer sehr spannend, gerade bei den Möglichkeiten, die Internet-Ära natürlich bietet, wie unüberschaubar groß auch wieder die Anzahl an Spezialszenen sind, wo man dann wieder Salzburger Bands findet, wie Blank Manuscript, die in der Art-Rock-Szene europaweit unterwegs sind, oder im Death-Metal-Bereich die Band Belphegor, die ja auch international.
Da gibt es auch Oberbinsgauer Band, ja. Mastix Kam, die ja. sind auch so Metal hier
oben. Belphegor erwähnt übrigens in dem Artikel von Didi Neidhardt schon.
Ich glaube, ob sie die nicht auch sogar 1993 gegründet haben,
ja. Rockers Grund. Also dieser Name der Bands, von denen Didi Neidhardt eben unter dem Titel Auto lief.
Und umgekehrt, auch im Mainstream, muss man natürlich sagen, der erfolgreichste Act heuer aus Österreich ist eine Landsfrau von dir aus dem Pinzgau, Mattea, mit zig Millionen Spotify-Streams. Aus
Busch oder Bock irgendwo.
Ich glaube, Bock. Ja,
ja, ich meine, also wenn man es nimmt, was von hier ausgeht, dann hast du schon ein paar große Namen. Dann kannst du den Hubert von Geusern natürlich auch nennen, ne? Der von hier aus, der im Grunde in Salzburg angefangen, also in Wien schon angefangen hat, aber die Zeit des Hirtermadels in Salzburg in der Strobergasse im Studio mit dem Wolfgang Spanberger, der auch schon ein Urgestein dieser Szene ist, aufgenommen hat. Also es gibt schon diese, man muss ja immer davon ausgehen, oder man muss immer vielleicht beachten, von was wir dann reden, weil die wenigsten Bands, glaube ich, treten ja auch an, um Welterfolg möchte vielleicht jeder haben, aber realistischerweise wissen die meisten noch drei Akkorde für den Welterfolg wird es nicht reichen. Also spielen wir halt zwischen Linz, Chiemsee und was nicht,
Passau.
Bad Gastein wollte ich eigentlich sagen, aber Passau ist auch schön. Aber genau, Hauptsache mit B und Hauptsache Italien.
Ja, also es ist natürlich nicht so übersehen auch die heimische Hip-Hop-Szene, die ja auch von Salzburg aus einige Vertreter aus allen Untersparten, also ich sage jetzt nur dieser Hanuschplatz-Flow, die ja sozusagen aus einer Art, wie soll man sagen, Do-It-Yourself-Rap Produktionen doch auch nach Wien und bis und gewisse Rapper aus diesem Kollektiv bis nach Berlin rausstrahlen, mit dann zum Teil in Berlin sehr sehr überraschend großem Publikum irgendwie, die dann sozusagen, wo kein Mensch weiß, dass die eigentlich Salzburger sind, weil die werden dann so als Österreicher wahrgenommen, die da in Berlin oder auch zum Beispiel im Bereich des Jazz natürlich Stefan Kondert und viele Jazzer, die sozusagen im Jazz bei diesen Dienstag-Sessions begonnen haben, dann mit Present Tensions Aufmerksamkeit bekommen haben und dann nach New York gegangen sind und in New York dann trotzdem auch revisieren, wenn man nämlich sagen Großstadt, aber dann gibt es dann schon ein paar, die dann sozusagen auch in der ganz im Big Apple, in der großen Stadt dann auch ihren Platz finden und interessante Musikprojekte eigentlich regelmäßig rausbringen. Und
Ralf Beder?
Genau, zum Beispiel. Dann.
Vielleicht ist es ja einfach auch so, dass wir, wenn wir hier reden von dem Werden einer Szene, von Szenen, eigentlich von einer untergegangenen Welt oder einer Welt, die nicht untergegangen ist, die jetzt da ist, aber die es in dieser Form, wie sie entstand, überhaupt nicht mehr gibt. Das muss man ja ganz realistisch sagen. Also die Möglichkeiten als Band zum Beispiel, wie bei euch, von irgendwo hinter dem Mofenauer Tun und Hiefertun im Jahr 1990 oder 1995 schon bis in die Stadt zu kommen, war schwierig. Von der Stadt, welche Stadt das auch immer gewesen sein mag, noch einmal in die nächste Stadt zu kommen, war schwierig. Genau. Wir reden jetzt aber seit mindestens 20 Jahren von Möglichkeiten, die das mit einem Klick, wenn ich die Aufnahme gemacht habe, schicke ich diese fertige Aufnahme mit einem Klick in die hinterste Mongolei, um es mal, ja, oder nach Timbuktu, wie man
mit Anfang der Nullerjahre hat sie da einfach
eine große. Damit ist sozusagen diese Frage, von wo ist man, wo kommt man her, ist es wichtig, die Stadt zu verlassen, das wirklich am Anfang ein essentieller Bestandteil war, dieses Salzburg und wir sind Mir fällt, weil du das vorher gesagt hast, mir fällt dann immer der Gesang der Salzburger Austria, wir sind Salzburger, keiner mag uns, scheißegal. Ja, das ist ja schon ein bisschen Selbstverständnis gewesen, lange Zeit für Salzburger, dieses eigene sich zurückdämmen, das ist natürlich völlig weg. Weil auch die technischen Möglichkeiten dafür lassen, dass es nicht mehr nötig ist. Man braucht sie nicht mehr.
Gutes Beispiel dafür ist vielleicht auch der Rapper Dame, der über YouTube seine ganz eigene Nische gefunden hat, indem er angefangen hat, über populäre Videogames zu rappen. Ohne Internet sozusagen wäre es schwierig gewesen, da eine Community zu finden. Mit YouTube hat er dann 40 Millionen Klicks aufwärts generiert. Also die Frage des Standorts stellt sich vielleicht heute nicht mehr so wie zu Mozarts Zeiten.
Na, aber es ist natürlich schon auch ein Phänomen, weil du den Rap gerade ansprichst irgendwie, dass nämlich früher hat man gesagt, Rockhaus, da kriegst du das, AG kriegst du das und praktisch die Institutionen sind auch für ein Genre gestanden oder für einen gewissen Musikstil. Und jetzt in den letzten 15, 20 Jahren haben sich auch in Salzburg sehr viele Sachen amalgamiert, wie man so schön sagt, irgendwie, also dass auf einmal der Scheibster mit Jazzern aus dem Jazz-Hit-Bereich Rap-Platten aufnimmt, die dann auf FM4 gespielt werden und damit sozusagen auch die Genres völlig zusammenwachsen. Das ist, glaube ich, schon auch so ein Phänomen, dass man sagt, ja, das sind gute Musiker und mit denen kann man spielen und das ist jetzt nicht nur, weil die Jazz machen und ich Hip-Hop mache, deswegen haben wir nichts miteinander zu tun oder deswegen kommen wir nicht zusammen. Da hat sich, glaube ich, auch einiges getan, sozusagen, weil die Genres auch ein bisschen aufgeweicht sind im positiven Sinne.
Das ist die Künstlerseite, das hat sich auch auf der Veranstalterseite das getan. Weil du kannst eigentlich mit engstirniger, ich mache am Mittwoch das und am Donnerstag das und am Freitag das vom Genre, das geht sich nicht mehr aus. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist, und ich sage es hier einmal in aller Öffentlichkeit, das beste Festival, das es in Österreich auf dem Gebiet gibt, findet in Salzburg statt, nämlich Take the A-Train. Das ist das Beste, das ist neben dem Popfestival Wien wahrscheinlich das beste Festival, das bestkuratierte Festival für aufregende neue Sachen. Und dort passierte heuer dann das, dass die Zukunft des Indie-Pop, wie ich es nennen würde, nämlich eine Band aus Ebensee, im Jazzset auftritt, die wäre in den frühen 90er Jahren auf jeden Fall in der AG aufgetreten. Die hätte es nur in der, diese Band hätte es mit
aber ihrer, nicht mit bei Jazz Kraft, im Theater.
Aber nicht mal von Jazz im Theater. Und da sieht man halt auch die Auflösungen, die unter den Künstlern und auch mit der, und das ist auch sehr positiv, wie ich finde. Wobei sich dann die Frage stellt, ob man alle diese Institutionen über lange Zeit noch alles so brauchen wird. Das wird wahrscheinlich ein bisschen eine interessantere Frage bei dem. Aber das ist eine ganz eine andere Geschichte.
Da könnte ich wieder mein Albumcover ins Spiel bringen, wo der Pfeil nach oben zeigt oder doch abflacht. Wie interpretiert ihr dieses Albumcover?
Er startet steil nach oben und flacht dann ein bisschen ab. Das stimmt schon ein bisschen.
Ich finde an diesem Albumcover diese wunderbaren 80er-Jahre-Farben, dieses Pastellige finde ich einfach ganz, ganz groß. Das kommt wieder.
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir das neben dem Podcast-Teaser irgendwie das Albumcover dann auch veröffentlichen, damit sie sehen können da draußen. Aber es geht wahrscheinlich nicht besser, als sie hören, nur sehen ist in diesem Zusammenhang. Sehen ist ja bei Musik ohnehin meistens überbewertet.
Ein schönes Schlusswort?
Es würde als Schlusswort durchaus durchgehen, finde ich.
Soll ich es dann nur mal sagen? Sehen ist bei Musik ohnehin meistens überbewertet.
Ah, hört, hört. Ja, in diesem Sinne. Es gäbe natürlich, man merkt gerade, das Thema ist sehr ergiebig und könnte man noch tiefer schürfen, aber ich glaube, man sollte es dann auch irgendwann mal dabei belassen können und das machen wir in dem Fall jetzt so. Also, danke sehr für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören. Das war die dritte Folge des Salzburger Podcasts. Wir melden uns wieder, wie üblich, in ein paar Wochen mit einem neuen Thema. Da werden wir uns nachher ziemlich sicher ins Land aussehen begeben, wenn man es dacht.
Sehr wohl.
Und bis dahin schauen Sie sich an, was Sie sonst noch auf SNRT so finden. Es gibt viele andere schöne Podcast-Formate. Danke, Bernhard.
Ja, danke, Robi. War sehr vergnüglich.
Danke, Clemens.
Vielen Dank.
Danke, Flo.
Ich danke.
Alles Gute, auf Wiederhören und keep on rocking.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Paarnagel und Florian Oberhummer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.